Ja, erstmal, wer sind wir eigentlich? Also wir, das sind Fotografiona, die sitzt rechts neben mir, von mir aus gesehen. Die ist Fotografin und Studentin und steht nämlich Ethnologie. Das ist total wichtig, habe ich gehört.
Das ist Lom Lom Hom, er ist angeblich Polizist, also er hat ein Buch geschrieben und Polizist gesagt.
Lebensweh hat ein Buch geschrieben, ja.
Also er veröffentlicht Dinge und er hat auch Filmwissenschaften studiert, was jetzt eigentlich weiter wichtig ist.
Ja, und das ist er Lehmann und ich glaube, so viel möchte ich nicht über den sagen, außer dass er ein Buch drauf hat. Und ja, er macht so Philosophie-Informatikstudium angeblich.
Er hat einen Zettel, auf dem das draufsteht.
Das ist richtig, ja. Ja, das ist unser Programm.
Hallo Weltprogramm.
In December. Danke, dass ihr gekommen seid.
Ja, bitte.
Das ist aber auf GitHub. Noch Fragen?
Wie tut das?
Also, geschafft.
Ja, ich bin jetzt Cassandra Spezialexpertin. Nein, worum geht es wirklich?
Ja, wir haben nachgeschaut und Plom hat gestern in den Logs gefunden, dass wir im Januar darüber geredet haben, wie wir zu SIGINT kommen. Und dann hat er vorgeschlagen, dass wir einen Vortrag halten können, im Battle Royale auch ein Thema, und dass wir einfach Fiona Programmieren beibringen und dann darüber einen Vortrag machen.
Ja. So kommen wir umsonst zu SIGINT. Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert.
Wir haben uns aber natürlich nicht daran erinnert.
Ja, also ja. Das als kleine, also wir dachten die ganze Zeit, dass ich einen jahrelangen Vorlauf gehabt hatte, wie ich überhaupt zum Programmieren gekommen bin, aber ich war betrunken, als wir uns beschlossen haben. So ist Fiona Lernt Programmieren entstanden, ein mittlerweile doch sehr großes Projekt.
Ja, mit Dependencies in über 180 Ländern. Ja.
Aber eigentlich, na gut, das stimmt nicht ganz, dass ich nur betrunken war und deswegen das Programmieren angefangen habe, ist. Vielleicht war ich auch betrunken, als ich mit Code hier angefangen habe. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber Anfang des Jahres, ihr erinnert euch vielleicht.
Wer von euch kennt Code hier?
Okay, wer von euch hat angefangen mit Code hier? Wer von euch hat bis heute durchgehalten? Wahnsinn.
Für die Zuhörer daheim an den Empfangsgeräten durchgehalten niemand. Und angefangen haben irgendwie 5 Leute oder so.
Ja, das wundert aber ziemlich viele. Und ich glaube auch den New Yorker Bürgermeister hat ebenfalls angefangen. Also ähnlich. Jedenfalls, Code hier ist ein Art Programm, das die Code Academy rausgebracht hat. Und das Konzept ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die schicken euch jede Woche so eine sehr leicht verdauliche Lektion.
Kann man abtippen?
Ja, genau, kann man abtippen. Und ihr könnt dann sowas lernen wie, also ich habe das auch gemacht, fand es eigentlich auch ganz cool, so zum Beispiel ein Alert machen. Es gibt allerdings, es war für mich dann irgendwie nicht mehr so richtig attraktiv. Die fangen nämlich an mit JavaScript. Davon weiß ich nicht so viel, aber du kannst ja mal kurz den Unterschied erklären zwischen
dem. Habt ihr das Bild rausgenommen, dass da eigentlich kommt nach JavaScript?
Nein, das ist das kommt
noch. Das kommt noch, okay. Das Problem an JavaScript, was ich halt mit JavaScript habe, ist so eine Funktion wie Alert ist halt nicht weiter irgendwie trivial analysierbar. Also die macht halt jetzt, also für die Leute, die nicht JavaScript können, macht halt ein lustiges Pop-up, in dem steht halt Zeug drin. Aber selbst wenn man halt damit programmieren lernt, weiß man noch nicht, was da eigentlich geschieht. Man kann da vielleicht Programme schreiben, aber das ist letztendlich Magie. Und ein Model, das ist halt so ein Assembler, eine Assembler-Instruktion und das ist halt fast Maschinensprache. Wenn man das kennt, dann kann man das direkt dann auch drauf runterbrechen, irgendwie, was passiert da eigentlich im Computer.
Also bei JavaScript ist natürlich leichter zugänglich und ist auch nachvollziehbar, bei uns mit JavaScript anfangen, aber es war für unsere Zwecke nicht so wirklich sinnvoll. Stattdessen haben wir mit Assembler angefangen.
Also du hast mit Assembler?
Ja, ich habe mit Assembler angefangen.
Als erste Programmiersprache.
Aber? Achso, ja.
Sag doch auch mal was.
Das habe ich behauptet. Eigentlich war so die Debatte, Fiona, soll jetzt programmieren lernen? Fiona, was möchtest du lernen?
Ich war für Python.
Genau, weil ich war für Python und ich war für Assembler, weil ich mir dachte, ich muss ja irgendwie anfangen, so am Anfang so. Also man baut sich so ein Auto auf, also muss man erstmal gucken, was die Atome und dann aus den Atomen.
Wenn wir alle Autos aus Atomen bauen.
Und genau, und dann dachte ich mir, es ist logisch, mit Assembler anzufangen. Und dann können wir uns jetzt so sowas wie JavaScript gerne hocharbeiten, aber das ist irgendwie. nicht umgedreht.
Ja, genau. Da hast du ja eigentlich schon angerissen, was unsere persönliche Motivation war, weil das wurde...
Das hat sich dummerweise überzeugt. Also, das ist,
ja, die hatten auch erleichterte Bedingungen damals im Chat. Aber, also das... Klom hatte mir ein bisschen erklärt, worum es geht bei Assembler.
Jetzt muss ich sagen, ich hatte selbst auch keine Ahnung von Assembler.
Also eigentlich geht es darum, dass Klom Assembler lernen wollte.
Oder? Ich hatte auch ein bisschen Ahnung. Ich hatte DOS-Assembler, das war in einem DOS-Handbuch, in dem waren auch alle DOS-Befehle, aber es war auf Englisch und ich war 12 und ich probierte alle DOS-Befehle aus. Und bei F wie Format war ab Schluss. So lernte ich nie DOS-Assembler.
Aber unabhängig davon hatte ich ja schon vorher so ein bisschen Motivation gehabt, mit Programmieren anzufangen. Und für mich persönlich stand im Vordergrund, dass ich verstehen möchte und nicht produzieren möchte. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich irgendwelche krassen Programmierprogramme schreibe. Es ist schön, wenn ich welche schreiben kann, die auf mich gemünzt sind, die mir das Leben erleichtern. Das wäre aber allerdings ein schöner Nebeneffekt und nicht meine, meine Absicht dahinter. Sondern ich möchte den Code nicht herum verstehen. Ich habe irgendwie gemerkt, ja, Wahnsinn, Code ist tatsächlich überall. Es ist doch nicht schlecht, wenn ich das verstehe. Und dann hatte mir ein bisschen davon erzählt, was Assembler ist. Und das eignet sich doch ganz gut. Und das hat sich auch ganz gut geeignet, weil man entlang des Assembler-Lernens lernt halt solche Grundlagen wie Prozessorarchitektur, grundsätzliche Funktionsweise, Fetch, Execute Cycle. Ich kann jetzt nicht erklären, was das ist, aber was ist ein Pointer? Ich habe gehört, ein Pointer ist ein Lesezeichen. Ich weiß es auch nicht. Bitte frag mich sowas nicht. ja, und dafür war es ganz gut. Klom dagegen?
Ich hatte halt immer dieses Problem. Ich habe ja irgendwie, ich kann ja so ein bisschen programmieren. So,
er hat seinen eigenen Window-Manager geschrieben. Also das ist ein bisschen viel.
Stürzt allerdings immer ab, wenn ich irgendwas öffne.
Ich habe keine Ahnung, was ich spreche.
Und ich kann also so ein bisschen praktisch mir Probleme lösen damit, aber so rein ästhetisch und rein intellektuell ist es überhaupt nicht befriedigend, weil ich immer den Eindruck habe, ich drücke ja auch nur irgendwie etwas elaboriertere Tasten auf einer Maschine, die ich nicht einschauen kann und dann sind diese Tasten hier und da irgendwie ein bisschen komisch aufgebaut, weil drinnen in der Maschine irgendwas verschoben ist und so. Und das mag ich die ganze Abstraktion nicht. Und eigentlich, wenn ich etwas verstehen möchte, habe ich immer so diesen nicht wirklich sinnvollen Ansatz, dass ich am liebsten erstmal das eben wirklich auf die Atome zerlegen möchte und es dann anfangen möchte und es mir dann Stück für Stück von dort wieder aufbauen möchte. Meistens scheitere ich dann so auf der Hälfte des Weges und merke dann, dass es vielleicht noch sinnvoll wäre, oben zu bleiben. Aber ich habe zumindest die Ambition, das von unten her zu verstehen und das habe ich dann irgendwie Fiona untergeschoben.
Also ich würde es anders ausdrücken, aber ich stimme damit überein.
Ja, also es gibt auch, ich glaube, Jeff Atwood hat das geschrieben, das Law of Leaky Abstractions. Wenn man sich halt irgendein System anschaut, das aufgebaut ist auf einem niedrigen System, kommt man immer an die Stelle, an der man irgendwas nicht mehr versteht, ohne halt das darunterliegende System zu verstehen. Also wer, keine Ahnung, irgendwie C als Programmiersprache halt verwendet und jetzt nicht weiß, wie irgendwie die Instruktionen vom Prozessor aufgebaut sind, wird irgendwann irgendeine Art Fehler finden oder vielleicht eine Sicherheitslücke, die halt tatsächlich nur mit dem Verständnis der Abstraktion gar nicht zu erfassen ist. Das ist nicht nur ästhetisch. Ja, Top-Checker tun, das war so mein Eindruck. Wer Assembler kann halt auch glänzen. Und wir können auch glänzen, wenn wir das so sagen, weil kann ja nicht jeder. Ne? Also, wenn ihr in die FATS guckt und euch den Bundestrojaner anguckt, dann habt ihr das sicher alle verstanden. Hendo, wer es verstanden
hat.
Danke.
Ja, also wir hatten schon verschiedene Herangehensweisen oder Motivationen, aber die sind doch. Irgendwie ist es dasselbe. Wir wollen einfach den Urschleim verstehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Für mich geht das nicht.
Ganz kurz nochmal zur Motivation von mir und der Lehmann. Irgendwie macht es auch Spaß, Dinge zu erklären und zu gucken, ob man sie Leuten erklären kann. Und ich weiß von Herrn Lehmann, dass er gerne Leute sehr viel zeigen und erklären möchte. Und ich glaube, es ist bei mir ähnlich. Und ja, du hast dich so irgendwie freiwillig angeboten.
Ja. Wie sollte man so etwas tun? Wir haben, ihr kennt ihn vielleicht, Mitch Altman, ein begnadeter, großartiger, ja. Möchtest du was dazu sagen zu Mitch Altman?
Ich habe nur Yay gesagt.
Ah, okay, ja, Yay. Mitch Altman, der ist total großartig, der ist ein sehr, sehr sympathischer Typ.
Er hat größer als ein Haus, wie
wir. Und wir dachten, er ist auch ein guter Ansprechpartner. Wir haben ihm von unserem Vorhaben zumindest erzählt, dass wir mit Assembler anfangen wollen und er hat uns dann. er empfahl uns ein Buch, und zwar dieses Buch und Assembly Language Step by Step.
Das hat 54 Seiten.
Genau, und das erzählt wirklich alles Step by Step. Das war cool, Mitch Upman empfiehlt uns das, wir haben ein anderes genommen. Tragischerweise, es hat Programming from the Ground, aber es war eine...
Das ist auch nur ein Drittel so groß.
Das ist nicht nur Scheiße, es ist eine didaktische Katastrophe, es hat viele Fehler. Es ist wirklich nicht from the ground, aber es war... Man merkt, also seine Intention ist wirklich...
Also from the ground, also erst am Boden liegen.
Nicht mal das. Also es ist,
man merkt schon, übrigens Kreationist.
Man merkt schon, dass seine Intention war... seine Intention ist schon eben, das Leuten wirklich von Anfang an beizubringen. Und das ist auch wirklich eine... Aber man merkt, dass halt dieses klassische Problem eher überschätzt vielleicht seine Leser und Leserinnen wissen. Also mich hat er auf jeden Fall überschätzt. Für mich, ich hätte das ohne fremde Hilfe gar nicht kapiert. Ja, ich will ja Sandra erstmal runterladen. War das falsch?
Nein. Dazu möchte ich noch sagen, dass man merkt schon, dass er bei bestimmten Dingen weiß, ob man die Leute erklären soll, weil sie es nicht von sich aus wissen. Das Problem ist nur, dass er meistens Sachen erklärt und das allerdings erst 5 Kapitel, nachdem er sie schon vorausgesetzt hat. Und das ist so bei so einer linearen Vorgehensweise, wir fangen bei 0 an und arbeiten uns hoch. Ja, ungünstig.
Dafür verschwendet das andere Buch 20 Seiten darauf, wie man hexadezimal zählt. Also nur um die
Unterschiede. Finde ich super. Ich habe es immer noch nicht verstanden, weil es hier so kurz beschrieben wird. Ich fände es total cool, wenn jemand von euch es dann lernt, mit dem anderen Buch vielleicht von seinen Erfahrungen zu erzählen, weil ich von der Programmierung zu kommentieren oder das zu sagen, weil Leute mich fragen und ich kann ja keine besonders gute Alternative nennen. Vielleicht schreiben wir auch irgendwann, oder Plom schreibt selber ein Assembler-Lehrbuch. Also das ist tatsächlich eine wahre Geschichte, er schreibt es wirklich, glaube ich.
Das Assembler kurz im Geek.
Naja, ich glaube, ja, es fehlt ein Open Source, also ein frei verfügbares Assembler-Lehrbuch. Und ihr wollt nach diesem Vortrag alle Assembler lernen, das ist scheiße, wenn ihr kein besseres Buch zur Verfügung habt.
Also ganz kurz, das ist tatsächlich irgendwie frei herausgegeben, also das darf man legal kostenlos laden, aber...
Das ist, glaube ich, von 2002 und wurde nicht abgedatet, in 10 Jahren oder so.
Und es wurde schon einmal überarbeitet, es gab die 0.8-Version und die 1.0-Version. Und die 1.0-Version sind immer noch tatsächlich Fehler, also wirklich.
Flüchtigkeitsfehler.
Harte Fehler. Naja. Wie soll man da anfangen? Wir haben erstmal meinen Rechner platt gemacht, meinen PC, wir haben ihn getötet und wir haben Debian draufgehauen. Debian ist eine schöne Distribution, Linux-Distribution, weil sie so schnörkellos ist. Ich sollte das sagen, aber also es ist wirklich, also es ist schon sinnvoll, wenn man programmieren lernen will, mit Linux anzufangen. Es gibt ja Leute, also haben Leute ihre Meinung gut getan, die anderer Meinung sind. Darüber, ja, dazu später mehr.
Ja, wir haben eine, also hier drei sind dann halt die Lerngruppe, die sich das vorgenommen hat. Das heißt, wir haben irgendwie tatsächlich auch Leute abgelehnt, die dann auch noch mitmachen wollten, weil sie nervten. Aber auch weil das halt irgendwie nicht besonders. Es gibt Leute, nein, okay. Nein, auch einfach, weil wir halt wussten, irgendwie, wenn wir 3 Leute sind, geht es noch. Sobald man zum Beispiel 4 Leute hat, können irgendwie Leute Parallelgespräche führen. Funktioniert dann nicht ganz so gut.
Ja, manchmal müssen wir doch einfach gehen.
Das. Tschüss, Lina. Tschüss,
Ja.
Und unser Plan war, innerhalb von eines Jahres, von Assembler über C zu Python zu kommen. Das Jahr ist jetzt so zum Drittel rum. Und Assembler ist fertig.
Ja.
Und wir haben C angefangen.
Genau, nach K und R, vielleicht kennt ihr das. Heißt das so?
Ja.
Okay.
Ja. Wir haben regelmäßige Sitzungen, einmal die Woche. Wir haben angefangen mit 6 bis gefühlt 12 Stunden pro Sitzung. Das war irgendwie nicht so klug, weil ich bin immer eingeschlafen. Ich weiß bis heute nicht, ob Plom eigentlich gemerkt hat, dass ich immer eingeschlafen bin. Wir haben jetzt aber 2-stündige Sitzungen bis 4-stündige Sitzungen. Und das ist weitaus sinnvoller, matcht auch eher mit unseren verschiedenen Tagesrhythmen.
Und letztendlich ist es trotzdem weniger Zeit in der Uni, obwohl wir mehr, also weniger Zeit ist in der Uni, das lernt, obwohl wir trotzdem mehr geregelt kriegen.
Wie funktioniert das?
Das sind unsere Erkenntnisse.
Genau, das ist jetzt wirklich mit der Perspektive nach der Bewährungsprobe. Das Konzept mit den unterschiedlichen Wissensständen hat sich als gar nicht mal so übel herausgestellt, weil wir verlieren über was dazu.
Ja, also wir fangen quasi unterschiedlichen Wissensständen an. Ich weiß nicht, ob du das benutzen möchtest, um eine Frage. Nein, egal. Also Fiona hat halt so relativ ungeschlagen, was Erfahrung mit Programmieren betrifft.
Und dieses Zitat. Wäre es nicht klug, mich erstmal in HTML einzuweisen?
Und ich ein bisschen mehr, also wie Lehmann schon meinte, habe ich irgendwie auch tatsächlich mal irgendwas programmiert.
Und hat auch sein eigenes Wiki geschrieben.
Ja, also das war schon auch benutzt
wert. In PHP.
Und ja, aber er hat das programmiert. Also er
ist.
Naja,
das hat jetzt auch.
Ich habe vor allem nur für den Wissen, mich nicht so programmieren eingewiesen. Jedenfalls haben wir auf diese Weise drei verschiedene Wissensstände, die so quasi von 0 auf 10 und 5 in der Mitte, und das macht es eigentlich ganz interessant, wenn man das gegenseitig beizubringen, weil es lief immer so ein bisschen so, dass wir erstmal dieses nicht so gute Buch kapitelweise versucht haben durchzunehmen, und das hieß dann immer, dass dass wir eigentlich alle immer zur nächsten Session das Kapitel lesen sollten. Ich glaube, Herr Lehmann hat es aus Gründen nicht getan.
Oder ich habe es immer auf der Hinfahrt gemacht.
Fiona hat es immer getan und allerdings irgendwie immer nur so zur Hälfte verstanden gehabt. Und ich habe mich dann immer dann eingeknickt und das dann richtig verstanden und dazu hätte er verfehlt, weil ich irgendwie immer das Ziel hatte, ein bisschen mehr als Fiona zu wissen beim nächsten Mal.
Aber meine Arroganz, dass ich es halt zum Beispiel auch nur auf der Hinfahrt gelesen habe, hat oft genug dazu geführt, dass ich halt Sachen auch nicht verstanden habe. Ja. Und Blom sie mir dann aber erklären konnte, weil er ja gewissenhaft war und auch wusste, dass er es halt nicht.
Also dieser wechselnde Abschlag zwischen den Wissensständen ist eigentlich ganz produktiv, wenn man drei Leute hat, die sich dann halt auch immer wieder gegenseitig Sachen erklären. Und es kommt dann auch irgendwo, dass Fiona mal Lehmann was erklärt, was er leider nicht verstanden hat.
Ja, ich meine, das ist sowas wie den Link, was er dann auch
genau.
Vorher nicht.
Ja, zumindest ich sehe das als Alternative zum Pfeffer-Ansatz. Wenn man Pfeffer fragt, wie er programmiert, dann erzählt er, implementiert halt genau das irgendwie, was er so braucht. Und andere Sachen nicht, weil die, wenn er die nicht benutzt, dann sind da ja sicher Fehler, die er auch gar nicht bemerkt, weil er es nicht benutzt. Und er hat sich ja sein eigenes Blog und seine eigene libc und so weiter, also ganz viele tolle Tools geschrieben, so wie andere Leute vielleicht Bergsteigen machen, fit zu werden. Ich sehe das halt tatsächlich als Alternative, mit anderen Leuten irgendwie gemeinsam was zu lernen, beziehungsweise ihnen was beizubringen, weil man da definitiv halt auch außerhalb dessen kommt, was man selber irgendwie erwartet. Also Leute, die irgendwie zum Beispiel von Sachen weniger Ahnung haben, stellen dann plötzlich ganz komische Fragen, über die man vielleicht noch gar nicht nachgedacht hat. Mir fällt jetzt so spontan keine ein. Aber das wäre tatsächlich so ein Punkt.
Also man ist tatsächlich, dann genötigt, Probleme aus ganz vielen anderen Richtungen zu betrachten, als man das üblicherweise tut, wenn man die Leute erklären soll, die nicht schon verbildet sind.
Und wir hatten auch bedingt durch diese unterschiedlichen Wissensstände, wir haben am Anfang die Aufgaben gut lösen wollen, Sachen, dass wir halt drei vollkommen unterschiedliche Ansätze zur Lösung einer Aufgabe hatten. Und Fiona dann, glaube ich, nachguckte, was der Buchautor wollte.
Ja, ein weiterer Aspekt, der doch eins ziemlich viel gebracht hat, war das.
Genau wie Pfeffer haben wir auch einen Blog.
Genau. Beziehungsweise ich habe das Blog, ich blogge darüber. Auf fionalernprogrammieren.wordpress.com. Und ich weiß gar nicht, wie du überhaupt darauf gekommen bist. Es war einfach so ein intuitiv das Gefühl, ja. Please tell people. Das wurde auch in einem Artikel von Carl Lang, Mensch, angeführt. Es gibt einfach einen größeren Mehrwert, wenn wir darüber schreiben. Also ich blogge in dem Blog nicht, ich blogge zum einen über Erkenntnisse, über Fortschritte, aber auch über Rückschläge, was für Fehler gemacht wurden, auch im Prozess des Lernens und Lehrens.
Und du kannst ja auch selbst Druck machen mit dem Blog.
Richtig, ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass das jetzt doch sehr viele Leute lesen, es wäre mir unheimlich peinlich, wenn ich jetzt aufhören würde. Deswegen mache ich weiter,
Ja, bei dir ist es sicher genauso.
Also ich meine, es ist halt einfach, gut, weil wir können unsere Erfahrungen teilen. Und andere Leute, die ebenfalls programmieren lernen wollen, können sich daran vielleicht orientieren und müssen unsere Fehler nicht nochmal machen zum Beispiel. Und werden motiviert, auch selbst solche Menschen wie ich können programmieren lernen.
Ja, wir haben viele und tolle Reaktionen bekommen. Ich lese es jetzt mal vor. Wir haben ihr Gesicht versworlt, damit sie niemand erkennt. Aber warum ausgerechnet Assembler? Wieso nicht etwas Sinnvolles wie iOS-App-Entwicklung? Du wirst never ever Assembler jemals brauchen und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe nicht nur Grafikdesign, sondern auch Informatik studiert. Ja, also und Rechner platt machen, um programmieren zu lernen, ist ja mal echt Wortefehlgeräusch.
Ja.
Ich habe es mal umgesetzt.
Das sind tatsächlich Kommentare aus wie Julian dein Programmierblog.
Und so sehen die Kommentatoren aus.
Um programmieren zu lernen, braucht man weder Linux noch muss man hochspezielle und schwierige Programmiersprachen wie Assembler benutzen. Ein Windows-Rechner oder Mac und eine Python, Java oder Ruby-Installation reichen völlig.
Und Fionas Reaktion war, du bist fucking retarded, aber cool, vielen Dank.
Und die Reaktion von jemand anderes war, ich wäre froh, wenn ich das wirklich richtig beherrschen würde. Ein weiterer Typ von Reaktion. Programmieren lernen mit Assembler, ups, also würde ich mir echt was Leichteres raussuchen. Python oder Java zum Beispiel oder vielleicht auch gleich C++.
Wer hier kann C++? Hände hoch. Ja, das ist sehr einfach, ne?
Aber Assembler zum Einstieg?
Ja.
Ja, also ich meine, dieser Typ von Reaktion, dass das ja viel zu schwer wäre, Assembler, und dass ich doch mit was Leichterem anfangen sollte, die gab es dann überwischen.
Atome sind viel zu schwierig, ich fange lieber mit Küchengeräten an.
So sieht's aus. Wir hatten aber auch Fans. Ich finde hier gar nicht genügend Leitbutton, um meine Begeisterung auszudrücken. Wie eine Reise in die eigene Kindheit oder so. Und wir hatten also viele Nostalgie.
Eine glückliche Kindheit.
Ja, die das gerne gelesen hatten. Wir hatten auch diese Reaktion, wir hatten nicht so Fans.
Verstehen? Oh. Für die Zuhörer, die kannst du ja auch nicht reden. Vergiss nicht, dass mein Internet für Scheiß stammt. Achso, okay. Ja, damit muss man aber tatsächlich auch leben können. Also,
ja, auch das ist etwas, was ich gelernt habe.
Ich glaube, es waren die häufigsten.
Ja, also am Anfang, also die ersten ein, zwei Monate waren das noch die häufigsten Reaktionen. Also am häufigsten auftretende Typen und Kommentare. Das ist doch relativ nett eigentlich.
Ja. Also dieser Brenz ist halt auch kein netter Typ. Ja. Soll ich das auch
schon? Das ist total schön. Warum zum Kuckuck kann man nur programmieren lernen, wenn man sich von Windows verabschiedet? Windows-Programme werden doch auch von jemand programmiert und nicht mal gerade Klicki-Bunti zusammengeklickt.
Das ist faktisch falsch.
Ich denke. Ich denke, die Plattform ist wurscht, die Konzepte sind doch die gleichen. Nein.
Ja, Fiona lernt programmieren. Das Blog wurde auch in der deutschen Wired gefeatured. Vielleicht kennt ihr diese Qualitätsbeilage einer Männerzeitschrift. Hände hoch, wer sie schon mal gelesen hat.
Das war echt peinlich, die zu besorgen.
Das weiß ich, wie peinlich, dass es da drin steht.
Ja.
Ja, sie haben, also wir haben ein Interview mit uns geführt und wir haben es zusammen beantwortet und wir haben eigentlich viel zu viel darüber geschrieben, wie geil es ist, Sander zu lernen. Sie zitierten uns mit: Hey, warum nicht mal eine unnütze Maschinensprache lernen? Fiona macht das.
Ja, also so funktioniert Journalismus. Auch Spiegel Online berichtete neulich. Was haben die?
Und zwar wie folgt: Blablabla, lese ich außerdem interessiert das Blog Fiona lernt programmieren, indem eine junge Frau davon berichtet, wie ihr zwei junge Männer das Schreiben von Software beibringen.
Zwei weiße Männer.
Ja.
Ja.
Das war auch ein Typ von Reaktion, den wir relativ häufig hatten. Also eigentlich, ich glaube, ich habe an keinem Punkt im kompletten Blog jemals erwähnt, dass ich eine Frau bin und darunter jemals zwei Männer. Das wurde wirklich immer nur, das war für mich ein bisschen...
Projektion.
Ja, genau, woher wissen wir das eigentlich? Das hat von irgendjemand gepiekt. Aber es war ein bisschen irritierend für mich, weil also es wurde auch teilweise in feministischen Kontexten zum Beispiel, aber auch in den Kommentaren und so weiter, wurde das immer wieder benannt. Was ich jetzt, also da wusste ich genau, wie ich damit umgehen soll. Das hat mich immer ein bisschen irritiert, weil da ja offensichtlich eine große Verwunderung darüber herrscht oder ein ziemlicher Fokus darauf, dass ich eine Frau bin und mit Assembler anfange und das doch eigentlich viel zu schwer ist und so. Auch Bär war und Brenn war davon überzeugt, dass es eigentlich viel zu schwer ist. Ja, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde es sehr angenehm bei Fiona lernt programmieren, dass das. Natürlich ist es naiv, das wegzudiskutieren, aber es spielt größtenteils keine Rolle, dass ich eine Frau bin und sie sind Männer. Ja, also ich sage das jetzt mal einfach so, ich bin Frau, sie sind Männer, um ehrlich zu sein. Da hat irgendwie für alle anderen mein Geschlecht und deren Geschlecht eine viel größere Rolle gespielt. Ich glaube, irgendeine Feministin beschimpft euch auch.
Ja, genau, wir wurden als was?
Also ich werde das jetzt hier nicht.
Oh, ja, nee, sorry.
Ich muss ja nicht sagen, wer es gesagt hat, aber mir fällt das Zitat gerade nicht ein.
Ich glaube, ihr werdet Backstabber oder so.
Aber antifeministische Backstabber, genau. Ja, okay. Was genau das damit zu tun hat, habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ja, und ich glaube, dass der Vorteil, und das bringt mich zu einem weiteren Punkt, ich kann es irgendwie nicht rauslassen, dass ich über Race vs. Who reden muss.
Habt ihr davon gehört? Hände hoch.
Wer findet das richtig gut? Also würde ich gerne, okay.
Ja, ihr werdet es nicht mögen.
ja, Race Girls, ja.
Das ist Race Girls?
Ja, vielen Dank, Race Girls.
Der ist Ashton. Wir lieben euch.
Ja, genau. Ja, also, ja, wer zum Fick ist Ashton Kutcher und warum sollte ich Ruby nennen? Das ist, also um es mal ein bisschen grob aus, oder ein bisschen einfacher zu formulieren, ich glaube, dass die Konstellation von Kinder, deren Programmieren von Vorteil ist, da ich nicht in einer Zielgruppe zusammengefasst werde. Und bei Race Girls gibt es eben dieses Problem, dass sie Vorannahmen treffen. Das ist halt vier Frauen, vier Girls, vier Frauen, die sich gerne Girls nennen möchten. Und sie gehen davon aus, dass sie, ja genau, dass sie, also es gab da noch mehr von, es gab auch so ein Poster mit My Code is Bad, das gibt mir Chocolate oder irgendwie so eine Scheiße.
Das ist schon ein bisschen paternalistisch dann.
Eben, und ich fühle mich, also ich würde mich nicht ernst genommen.
Ja. Du hast da ja gerade dich gemeldet, warst du bei Race Girls?
Ich plane da hinzugehen, ja.
Immer noch?
Auf jeden Fall.
Ja. Magst du Schokolade?
Ich mag Schokolade, ich finde auch eine gesunde Selbstironie hat nichts Falsches.
Okay.
Also ich fühle mich nicht besonders ernst. Sie gehen aber schon davon aus, dass ich Ashton Kutcher irgendwie toll finde.
Das ist interessant. Das ist
nee, ja, ich glaube, sie gehen davon aus, dass du Spaß verstehst und dass du es als selbstironischen Bezug auch verstehst.
Das ist ja so eine klassische Hipster-Verteidigung. Ach, das ist ja nur ironisch gemeint. Wenn ich das so lese, wie das da steht, dann heißt es ja nicht unbedingt... Ach, ja, aber wenn ich das so lese, dann heißt es ja nicht, dass es irgendwie vielleicht sogar tatsächlich irgendwie Leute gibt, die halt genauso sind, aber es reicht eigentlich, wenn die Veranstalter irgendwie denken, dass es Leute gibt, die ja diese Aussage vielleicht unterschreiben würden.
Also es ist halt, vielleicht ist es auch blöd, weil ich das irgendwie auch in größeren Kontext einbinde, es gab auch zum Beispiel Tweets, wo sie irgendwas geschrieben haben von wegen, ja, bla, XY ist überhaupt nicht schwer und in Klammern, Ashley, it is, but please don't tell oder so, oder sag das nicht unserer Zielgruppe.
Ja, ich meine, du setzt dich ja auch da vorne hin und sagst, ja, aber ich verstehe das nicht so wirklich und das müsst ihr jetzt mal erklären. Und das ist ja auch so eine gewisse Selbstdarstellung, die dann, also...
Aber hat das damit zu tun, dass eine Frau bin?
Das weiß ich ja nicht. Also du stellst es halt irgendwie so ein bisschen so dar.
Von wem ist es nicht?
Okay. Wollen wir einen Kommentar am Ende machen? Also, weil ich
in der Zeit...
Hast du was direkt dazu geht?
Ja, natürlich, sonst würde ich jetzt mehr machen. Ja, also ich finde das, was sie sagt, gerade ganz spannend, weil du tatsächlich auch dieses, so du sagst kluge Dinge, du sagst awesome Dinge und dann so, aber so ganz verstanden habe ich es nicht. Und das ist exakt die gleiche Attitüde, auf die dieses ultra-sexistische Scheißding anspielt. Ja. Ich fand Race Girls geil. Ich wäre da hingegangen, wenn ich hätte Race lernen wollen, wollte ich aber nicht. Wenn es Haskell Girls gewesen wäre, wäre ich hingegangen.
Also hast du einen Zombie-Situs?
Nee, ich habe mich jetzt endlich mal dafür entschieden, in welcher Sprache ich es mache. Aber ja, das ist halt lustig, dass du dich darüber aufregst, aber du machst genau das Gleiche. Ich kenne das, ich mache das auch. Aber ich finde es halt schade, weil du dich damit einfach dann nicht
machst, dass du deinen Chef stellst. Okay, also sozusagen, wenn ich deinen Chef stelle, weil ich mich als
Nein, nein, weil du sagst irgendwie kluge Dinge, du sagst irgendwie, ich programmiere Assembler, Alter, krasse Scheiße. Und dann sagst du, aber du relativierst jedes Mal, ich hab irgendwie erlebt, was erklärt, aber nur durch Zufall. Also das war jetzt aus der Luft gegriffen, aber das ist irgendwie so der Grundtenor. Das finde ich schade, weil du kluge Dinge sagst. Bitte steh dazu, dass du kluge Dinge sagst.
Okay, danke.
Feminismusdebatte ist jetzt nicht mein Thema. Aber was mir aufgefallen ist, dass ihr selbst darstellt, wer sich über euch lustig macht. Ich habe das Gefühl, dass ihr das selber gar nicht so lustig findet. Natürlich auch zu Recht. Ja, wenn jemand sagt, wie scheiße irgendwer ist oder wie scheiße du bist, all das, was ihr gerade nicht angesprochen habt. Aber selbst macht den gleichen Atemzug euch über das lustig, was da jemand macht.
Wir kritisieren das, ja.
Ja. Und warum stört ihr euch selbst, wenn ihr kritisiert werdet, aber kritisiert im gleichen Atemzug andere?
Ich finde es nicht schlimm, dass sie kritisiert werden. Kritik ist ja konstruktiv manchmal.
Okay.
Ganz kurz, wollen wir, wenn die Diskussion jetzt ausweitet, vielleicht irgendwie noch über eine Rede weiterkommen zu lassen und dann das auf die Diskussion dann betrachten?
Ja, sehr gerne.
Ja,
dann. Also ich habe auch mit den Organisatoren von Rails Girls in Köln getroffen und ich habe zum Teil die gleichen Kritikpunkte, aber ich finde halt jede einzelne Organisation, die mehr Frauen daran bekommt zu coden und die den Frauen auch die Sicherheit gibt, sich da in einem Bereich zu bewegen, wo sie erstmal so in einem geschützten Bereich das machen können. Es wird einfach mehr Frauen ansprechen und es macht die Welt besser. Es macht die Welt einfach besser. Und deswegen würde ich da jetzt auch mich mit der Kritik so ein bisschen zurückhalten. Weil es sind einfach, ich meine, sie bringen es hier hin und sie bringen die Frauen da dran, wo die Frauen vielleicht sonst nicht angefangen hätten. Und das allein finde ich schon großartig und deswegen finde ich das unterstützenswert. Und deswegen finde ich auch, wir sollten da zusammenhalten. Wir sollten uns ja nicht gegenseitig bashen, sondern wir sollten uns da zusammenhalten. Und dann auch solche Sachen intern vielleicht.
Auch wenn es auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall recht, und ich denke auch, dass es da einen Raum gibt, wo Frauen vielleicht im Sinne sich wohlfühlen. Aber ich finde trotzdem, man muss das deswegen nicht groß angehen. Ist das jetzt sehr dringend oder kannst du
das
auch
machen? Das ist noch eine letzte Sekunde, könnt ihr bitte weitermachen. Ich kann halt dieses Argument, alles was irgendwie dafür sorgt, dass mehr Frauen coden und das ist gut, das kann ich unterstützen. Ich würde das auch gut finden.
Warte, wir sollten noch weitermachen, ne?
Aber was mein Problem damit ist mit sowas wie Girls, auch wenn das an sich selbst ironisch ist, ich persönlich muss schwer tun, wenn ich das erstmal so sehe, ohne jetzt zu wissen, dass es von den Machern selbst die ironisch und nicht ist, dann nehme ich das nicht unbedingt ernst. Und ich persönlich bin noch jemand, der eigentlich der Meinung ist, dass es gut ist, wenn mehr Frauen kommen. Und ich kenne genug sexistische Arschlöcher in meinem Studiengang, die sehen das absolut nicht so. Und das wird ganz bestimmt nicht besser, dass die ihr Mindset ändern, wenn man halt so eine Art Hello Kitty in Ruby macht. Es wäre, ob die das auch sonst nicht ändern, ist eine andere Frage, aber ich glaube, das Einzige, was gegen diese Arschlöcher hilft, ist wirklich, dass man, wirklich das Frauen-Assembler lernt und die damit, also die wirklich fachlich übertreffen. So traurig es ist, dass die Frauen dabei im Prinzip mehr leisten müssen als die meisten Kerle. Ich glaube, alles andere funktioniert nicht. Leider.
Ja, bewegen wir uns auch noch mehr, vielleicht ist gerade Themen zum Programmieren lernen.
Also wir haben uns unsere Tätigkeit abgeleitet, was wir gut finden und generalisiert. Ja. Ich weiß nicht, was die nächste Folie ist.
Wir kommen zu unserem Lieblingsspruch, Programmieren ist das neue Latein.
Wer hat das gesagt?
Ein guter Freund von uns sagt das auf der Spankeliade letztes Jahr, ja. Das ist so flach, wie es schön ist, weil es eben diese Machtdimension eröffnet. Und das ist eine wichtige Geschichte. Und wir haben, glaube ich, gemeinsam, vielleicht auch eher ich, oder über das Bloggen und so weiter, über die Auseinandersetzung damit, haben wir verschiedene Erkenntnisse gewonnen. Das Problem ist einfach, also eigentlich gibt es eine ganz gute Steilvorlage, die das erklärt. Und zwar die Geschichte mit dem Staatsbürger-Code. Der wurde, wenn ich mich richtig erinnere, wurde der letztes Jahr in der FAZ abgedruckt auf 5 Seiten, beziehungsweise also der Staatsbürger-Code in Assembler wurde abgedruckt und der hat 99% der Menschheit nichts gesagt, außer ich sage denen nichts. Und das ist ein wichtiger Punkt.
Weil das ja impliziert, dass halt unsere Welt irgendwie auch gesteuert wird von Kram, den wir nicht nur nicht verstehen, sondern den können wir auch nicht mal verstehen, selbst wenn wir uns ein bisschen Mühe geben.
Also ich meine, es gibt Code ist ein Werkzeug, das von Autoritäten oder sagen wir von dem Schweinesystem genutzt werden kann, um meine Grundrechte einzuschränken.
Gegen das Betriebssystem.
Und es ist wichtig, dass wir uns diese Werkzeuge aneignen, um uns zu wehren, um das überhaupt zu verstehen. Also was ja auch mein Punkt war, dass ich das verstehen möchte, um mich wehren zu können, um zumindest an diesen Diskursen teilzunehmen, sonst bin ich nicht mündig. Und ein weiterer Punkt ist, wer nicht programmiert, weiß gar nicht, was er verpasst. Wer nicht programmiert, weiß nicht, wie scheiße es ist, dass er nicht programmieren kann. Das klingt erstmal paradox, aber ich glaube, wir sollten wegkommen von diesem, also hatte ich schon öfter gesehen, dieses Problem, dass wenn wir über Leute, die Programmierer programmieren werden wollen, immer davon sprechen, dass diese Leute doch bitte dann auch krasse Expertenprogrammierer und Programmiererinnen werden. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Ziel. Und trotzdem, obwohl ich mit Sicherheit keine Assembler-Spezialexpertin bin, habe ich doch ein ziemlich solides Grundwissen davon. Und ich habe einen guten Einblick ins Programmieren insgesamt bekommen oder, um es mal ganz kurz zu sagen, in die Sprache programmieren und Code.
Es gibt ja auch tatsächlich Sachen irgendwie, die sich Leute gar nicht vorstellen können, die nicht programmieren. Ja. So Sachen, wie man schreibt dann eigentlich im Window-Manager, sind übrigens tatsächlich auch nur irgendwie 100 Zeilen oder so? 100 Zeilen 10?
Ja.
Oder ich habe meinen eigenen IRC-Client
auch geschrieben.
Meinetwegen möchte man vielleicht auch nur ein Skript, was irgendwie die eigenen Dateien, Musikdateien richtig sortiert oder sowas. Wenn man aber nicht weiß, dass das irgendwie möglich ist, seine komplexen Gedanken da so zu verpacken, weil man vielleicht nur das iTunes-Interface kennt, dann ist es halt tatsächlich die Grenzen meiner Programmiersprache sind die Grenzen meiner Welt.
Also es ist ein bisschen so, dass je mehr Programmieren ich lerne, je mehr ich irgendwie in diesen hinter meinen Desktop eigentlich steige, desto weiter entfernt sich eigentlich so der Horizont. Desto mehr verstehe ich, wow, ich verstehe echt wenig. Immer mehr sehe ich, okay, ich weiß wirklich verdammt wenig. Das war mir vorher nicht so klar. Obwohl ich jetzt mehr Wissen aneigne, wird mir mehr Unwissen bewusst. Und das ist eine wichtige Geschichte, vor allem, ich reige in die Politik, aber was wir daraus schließen, Programmieren ist Herrschaftswissen. Und Herrschaftswissen wollen wir wegbuchsen. Beziehungsweise das Monopol auf Herrschaftswissen wegbuchsen. Beziehungsweise, um es mal wirklich scheiße auszudrücken, wir wollen das Herrschaftswissensmonopol wegbuchsen. Aber wie machen wir das? Ganz einfach. Beziehungsweise, naja, könnt ihr alle programmieren wahrscheinlich.
Wer kann nicht programmieren? Das sind nur eine Handvoll eigentlich. Okay. Das ist ganz cool.
Dann vergiss die nächste Quote.
Ja.
Für alle anderen, Lehrprogrammieren. Bringt den Leuten Programmieren bei.
Kann ich gut fühlen.
Es ist wichtig, es ist eine Verantwortung, auch wenn, ja, also ich meine...
Man lernt viel dabei.
Ja, die Gründe habe ich jetzt, also meine persönlichen Gründe habe ich aufgezählt und ich denke, es ist irgendwie klar, das ist wichtiges Wissen, das muss geteilt werden und nicht Wissen sollte frei zugänglich sein. Bildet Lernbanden, bildet kleine Lernzellen mit euren Freundinnen und Freunden, macht es nicht so scheiße wie in der Uni, wo alle sich langweilen und sich keinen Assembler aneignen wollen.
Also ich habe tatsächlich Technische Informatik 2 belegt an der Humboldt-Uni Berlin. Ich habe leider vergessen, mich für die Prüfung anzumelden, aber wir haben da in etwa das gleiche durchgenommen wie hier jetzt in irgendwie 4 Monaten in einem Semester. Und ja, es war halt unglaublich öde und wir haben mehr Zeit in irgendwie Übungen, Vorlesungen und so weiter verbracht, obwohl die qualitativ sicher besser waren als dieses Buch und trotzdem halt weniger mitgenommen. Also,
ja, wichtig sind auch, oder kleine Lerngruppen sind auch optimal, um individuelle Lehrpläne zu erstellen. Ich hatte auch meine individuellen Wünsche und Anforderungen und darauf kann eingegangen werden.
Das machen wir jetzt nicht.
Naja, ich meine, wir mussten da auch durch den Lernprozess gehen, aber es wurde immer mehr angeglichen, es wurden auch immer mehr die Erwartungen irgendwie aneinander angeglichen und was wir dann irgendwie auch in die Tat umgesetzt haben.
Das ist auch wichtig, dass es nicht nur um ein inhaltliches geht, so im Sinne von. Ich interessiere mich jetzt nicht unbedingt für dieses oder jenes Teilgebiet, sondern es ist tatsächlich die Methodik. Das heißt, man lernt ja mit der Zeit recht gut, was funktioniert, wenn man einander was beibringt und was nicht. Und das kann man dann sehr individuell anpassen. Und ich glaube, wir haben auch recht viel gelernt, was nicht geht. Und,
ich habe am Anfang schon Fragen beantwortet, die Plom Fiona gestellt hat, weil ich ein bisschen popkulturell artistisch bin. Das mache ich jetzt nicht mehr.
Also ich meine, so ein gemeinsamer Lernprozess ist auch nicht schlecht einfach. Aber ihr könnt das natürlich auch alles auf Fiona der Programmierer nachlesen und dann diese Fehler nicht machen.
Ja.
Habt ihr noch Fragen?
Und beziehungsweise noch was? Wir haben auch einen IRC-Kanal, raute.org/im-EU-IRC. Da könnt ihr dann reinkommen und Fragen stellen. Ihr könnt aber erste Fragen stellen.
Oder wir können auch erstmal sagen, danke für eure Aufmerksamkeit.
Ich werde jetzt einmal das Mikro diesem Typen da vorne geben und er geht es dann vielleicht rum und dann muss ich das nicht.
Also, lustiger Vortrag.
Das war, also ich wollte sagen, aber weil jetzt sagt, ihr programmiert seit Herrschaftswissen etc., ich meine, da hört es ja noch lange nicht auf. Also zu behaupten, wenn ich es atomar verstehen will, muss ich wissen, wie man das Assembler programmiert, da geht es ja viel weiter tiefer und viel weiter runter. Ich meine, Halbwahrheit im Prinzip. Dann.
Wir haben uns tatsächlich, bevor wir wirklich mit Assembler angefangen haben, so Prozessorarchitektur oder so, also es ist jetzt x86 Assembler, halt, was weiß ich, irgendwie, was ist der Arbeitsspeicher und so weiter durchgenommen. Und das ist ja auch genau der Vorteil irgendwie von so Maschineninstruktionen, das weiter analysieren zu können. Meinst du das, dass das der Punkt ist, dass man vielleicht auch Hardware machen kann?
Genau, wollte ich eben sagen. Im Prinzip, ich meine, dass wenn alle in diesem Raum perfekt programmieren könnten und irgendwie keine Hardware machen, dann werden wir auch alle geliefert, wenn auf einmal die ganzen Hardware-Teile wegfallen.
Aber Computer sind ja auch universelle programmierbare Maschinen. Also wenn du kein iPad hast, kannst du wahrscheinlich alles machen, was du dir vorstellen kannst.
Und meine zweite Frage, die ich hatte. Objektive Bewertung, wieso sollte man es auf Linux lernen und nicht auf einem Windows- oder einem macOS-Betriebssystem?
Hast du einen Paketmanager? Also du kannst halt einfach so eben mal eben die ganze Software installieren, ohne ungefähr 500 Mal auf Weiter klicken zu müssen. Und hast eine brauchbare Kommandozeile.
Also was für mich, ich weiß nicht genau, wie es bei, was meinst du, Linux statt?
Anstatt einem Windows- oder einem macOS.
Halt was bei Linux halt der Vorteil ist, ich weiß nicht genau, wie es bei anderen Betriebssystemen ist, aber bei Windows sicherlich nicht. Bei Linux hast du halt alles in einer Datei. Das heißt, ich habe ein ziemlich krasses Empowerment dadurch, dass ich jede Datei ändern kann. Ich kann jede Config-Datei reingeben und sie verändern. So, und ich kann alle wirklich Programme und Dateien an meinen Bedürfnisse anpassen. Und das ist, glaube ich, einfach so eine Form von Emanzipation, die man da lernt, die auch auf andere Bereiche übertragbar ist. Ich kann auch auf meinem Handy, ich merke dann, oh wow, ich kann auf meinem Handy einfach eine Shell installieren, ich kann diese hässlichen Klingeltöne löschen, die ich vorher nicht löschen konnte.
Ja, aber das ist tatsächlich ja nützlich, wenn jeder ein Bildungshandy
hat. Es ist nicht nur nützlich, es ist wichtig, sich gegen die industriellen Vorgaben zu lernen.
Möchte noch jemand das Mikro haben?
Ja, erstmal danke für euren Vortrag, war super, bisher der beste, meines Wissens nach, meiner Meinung nach. Ja, ihr habt eingangs über Code Academy geredet und wie wir ja festgestellt haben, haben viele das angefangen. Ich fand es auch am Anfang super klasse, so zum Einstieg.
Ja, ich auch.
Ich weiß jetzt nicht, also was genau war jetzt, was seht ihr als Problem von Code Academy an, weil wir ja auch festgestellt haben, die meisten sind jetzt nicht mehr dabei. Fehlende persönliche Nähe oder wie ist das?
Ich weiß nicht, also ich hatte persönlich ziemlich schnell alles wieder vergessen, was ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Sessions mitgemacht, habe das ziemlich schnell wieder vergessen, was ich dort gelernt hatte, musste dann irgendwie, wenn ich das neu eintippen musste, nochmal überlegen, kam nicht wirklich drauf und ich glaube, das hat aber dann bei mir, mit meinem persönlichen Abschluss gemerkt, okay, ich kann so einen glitzernden, blinkenden Alert irgendwie erstellen, aber ich weiß überhaupt nicht, was eigentlich passiert ist. Und das hat mir sehr gefehlt, schon von Anfang an. Ich weiß nicht, was für Probleme habt ihr so gesehen?
Ja, das ist ja letztendlich das mit der Analysierbarkeit. Also wenn du irgendwie irgendwas eingibst und es macht was und du weißt nicht weswegen, dann hast du halt gelernt, die richtigen Knöpfe zu drücken. Aber nicht ganz viel mehr. Also, das kann man auch sicher dressieren.
Wieso hast du denn auch oder kann jemand anderes noch was dazu sagen? Mangelndes Interesse an JavaScript, also persönlich habe da jetzt nicht unbedingt.
Dazu kann ich nicht programmieren.
Ja, genau. Ja, aber das mit der Magie finde ich auch ein wichtiges Kriterium. Also ich habe mal ein sehr schönes Zitat gelesen, Programmieren lernen ist das Eliminieren von Magie. Nämlich je mehr man da halt versteht, desto weniger Magie ist da drin. Und es ist für mich halt auch wichtig, weil ich auch die Sachen in meinem Ganzen gerne verstehen will.
Ja.
Und dazu fällt mir noch ein, also diese Situation mit Code Academy ist eigentlich einfach also ein Beispiel für ein generelles Problem, wenn man jetzt nicht gerade einfach nur eine ganz bestimmte Sprache lernen möchte und mit einem ganz bestimmt klar definierten Vorkenntnisstand, ist es sehr schwierig, Tutorials oder Einführungen zu finden, die einen nicht in gewisser Weise frustrieren, weil halt, die müssen halt irgendwas verallgemeinern und müssen halt Vorannahmen darüber treffen über ein breiteres Publikum. Und der Ansatz, den wir gemacht haben, der hat natürlich den unfairen Vorteil, dass wir sehr genau individualisieren können, unseren Kenntnisstand.
Wenn ich mich auch recht erinnere, dann wurde... Kann es sein, dass auch JavaScript an sich als Sprache überhaupt nicht richtig einordnen wurde eigentlich, auf welcher Abstraktionsebene das ist und was für eine Bedeutung das hat? Das kann mich nicht richtig erinnern, wurde es überhaupt nicht angesprochen. Und das hatte mir, glaube ich, auch gefehlt, weil mir dann die Sinnhaftigkeit des JavaScript-Lernens irgendwie überhaupt nicht klar wurde.
Ja, das war dann in der zweiten Lektion. Ach übrigens, die Sprache, die du gerade lernst, heißt nämlich JavaScript. Punkt. So, jetzt machen wir mal weiter. Hier kannst du schöne blinkende Dinge machen.
Sehen.
Also, es gibt bestimmt auch Menschen, die darauf gut ansprechen, ne?
Ja.
Möchte ich das kennen?
Ich wollte noch kurz was zu Code hier sagen. Der Grund, warum ich damals angefangen habe, war, mich interessieren grundsätzlich Tutorials, mich interessiert, wie lehrt man, wie lernt man. Und was mich bei Code hier tierisch angeödet hat, ist, dass die Lehrmethode einfach nur Wiederholung war. Du hast Lernen durch Wiederholung, nicht Lernen durch Verständnis. Und das ist meiner Meinung nach auch ein falscher Weg.
Ahnung.
Ja, danke. Zwei Sachen. Das erste, ihr solltet Kittler lesen, der letztes Jahr gestorben ist. Friedrich Kittler, Kulturwissenschaftler, HU, und hat an der HU seinen Kulturwissenschaftsstudenten Assembler beigebracht. Ich glaube auch Grafikprogrammierung sehr hardwarenah und hat auch medienmaterialistische Texte geschrieben, die sehr in eure Assembler-Richtung gehen.
Also das ist ja wirklich wunderlich, das hat mir tatsächlich neulich jemand in der Cafeteria empfohlen und sagte dann, aber leider ist der schon tot.
Ja, genau, der ist letztes Jahr gestorben. Wirklich, weil es passt einfach sehr genau zu eurer Argumentation. Also es gibt jemanden aus Berlin, der sozusagen schon sowas gedacht hat, vor kurzem im Café gestorben ist. Das eine. Und dann das andere, ich stoße mich ein bisschen an dem Wort Herrschaftswissen, weil eigentlich seid ihr der Beweis dafür, dass es eben kein Herrschaftswissen ist. Also Herrschaftswissen ist ja das Wissen von Privilegierten, das schwer zu erreichen ist, die aus einer bestimmten Position heraus privilegiert sind. Wie begründet ihr, dass es ausgerechnet Herrschaftswissen ist?
Naja, wir haben irgendwie diese Folien rumgezwirbelt und das war tatsächlich der Grund, warum wir da so eine merkwürdige Konstruktion haben, dass am Ende der Herrschaftswissensmonopol steht, weil ich irgendwie gesagt habe, das ist aber dann nicht mehr Herrschaftswissen, wenn wir jetzt irgendwie kein Monopol aufs Herrschaftswissen aufgehen sind. Im Grunde genommen ist es sozusagen, es ist quasi, wenn man alles zusammennimmt, dann gibt es Sinn, es ist Herrschaftswissen, weil es ein Monopol ist. Wenn es kein Monopol mehr ist, ist es kein Herrschaftswissen mehr. Insofern Herrschaftswissen wegwuchsen im Sinne von dafür sorgen, dass es nicht mehr Herrschaftswissen ist.
Das war jetzt irgendwie eine tautologische Erklärung, aber okay.
Ja. Dafür sorgen, dass es nicht mehr als Herrschaftswissen, nicht als, ja, nehme ich anders aus, nicht als Machtwerkzeug gegen mich verwendet werden kann, zumindest seine Bedrohung und Mächtigkeit bei mir.
Also auf die Fahnen wie Richard Stallman zu klingen, es ist ja tatsächlich so, dass Code benutzt werden kann, um Leute zu unterdrücken und auch benutzt wird. Und alle irgendwie Hacker, Bürgerrechtsorganisationen, ob jetzt irgendwie der CCC oder Telecomics oder so, richten sich auf irgendeine Art und Weise dagegen, dass Leute das halt missbrauchen. Ob sie da jetzt irgendwie selber gegenwirken, indem sie, keine Ahnung, ihre Telefonverbindungen da reinhacken oder ob sie halt, was weiß ich, wie bei den Bundestrojanern, einfach das Wissen nutzlos machen, weil jetzt plötzlich ist es ja bekannt, dass man das kann und dann ist es irgendwie eher drüber. Man kann halt mit Code sehr viele Dinge machen und sehr viele davon sind auch nicht gut. Und ich will eigentlich immer selber lieber in einer Welt aus Wölfen leben, als in einer Welt aus Wölfen und Schafen.
Also. Naja, ich glaube, problematisch ist natürlich zu sagen, dass wir Herrschafts- oder Machtmittel verschwinden lassen können, wenn wir uns diese Machtmittel aneignen. Das ist natürlich Quatsch. Ich kann jetzt dagegen tun, dass Autoritäten, also nicht per se, indem ich programmieren lerne, kann ich nicht die Welt verändern, so dass man Programmieren nicht mehr gegen mich verwendet, aber ich kann mich zumindest fähiger machen. Ich kann mich fähiger machen, mich dagegen zu wehren und ich kann diese Mächtigkeit eben dadurch, dass es ein Monopol ist, mildern, indem ich mir diese Mittel, mich dagegen zu wehren, indem sie mir aneignen.
Ich finde die Bezeichnung Herrschaftswissen nicht so falsch, einfach weil es ist zwar nicht so, dass Menschen davon abgehalten werden, programmieren zu lernen, aber so, dass sehr viele es einfach nicht tun, weil sie es sich nicht zutrauen. Es ist so, dass sich ein Großteil aller User nie mal irgendwo die Einstellungen anschaut, weil sie einfach Angst davor haben, etwas kaputt zu machen. Diese Menschen kommen nicht von sich darauf, programmieren zu lernen und damit bleibt es Herrschaftswissen. Wenn man in einer Krisensituation sein muss, wenn man selber das Interesse entwickeln muss und dafür die Umstände sind einfach oft nicht gegeben.
Wir können ja tatsächlich zum Beispiel dieses, dass man was kaputt machen kann, können wir ja tatsächlich als Gesellschaft überwinden, zum Beispiel dadurch, dass Computer immer billiger werden. Also wenn man sich irgendwie sowas wie Raspberry Pi anguckt, wenn jetzt irgendwie ein Computer 30 Euro kostet, kann man ihm tatsächlich auch irgendwie einen Fünftklässler geben und sagen, mach mal, das ist gar nicht so schlimm, wenn der kaputt geht. Während halt natürlich, irgendwie, wenn er halt 300 oder 3000 Euro kostet, das vielleicht doch nicht die beste Idee ist.
Ja, das ändert halt nichts daran, dass es immer noch anscheinend schwer zugänglich ist oder dass es immer noch keine niedrigschwellige Idee ist oder Angebot, programmieren zu lernen. Und ja, wie gesagt, deswegen denke ich auch, dass dieser Ansatz in kleinen Programmiergruppen seine Freunde, die man kennt, die nicht programmieren können, Freundinnen, eben persönlich auf sie zuzugehen oder das anzubieten und irgendwie das sensibel dafür sein, wenn man merkt, dass dieser Wunsch existiert und
darauf einzugehen und sich die Mühe machen, sich hinsetzen und die Leute programmieren lernen.
Ich glaube, das Problem an der Stelle ist ein viel grundlegenderes, nämlich, weil gerade erwähnt wurde, Kind und mit Repetitivität könnte ich da im Spiel so Angst haben, was kaputt zu machen. Es gibt zumindest in Deutschland, ich glaube, wir haben ja auch Leute aus dem benachbarten Ausland da, keinen verpflichtenden Informatikunterricht. Und ja, wenn es welchen gibt, bei mir war das in der Realschule 10. Klasse ein Wahlpflichtkurs und der war im Prinzip Office. Was ich auch nicht, was auch definitiv praktisch ist, wenn man danach irgendwie einen Bürokaufmann ausbildet oder so macht. Aber das Wichtige wäre halt wirklich gewesen, ganz, nicht direkt als Sender, aber ganz grundlegend, wie ist ein Computer aufgebaut, wie funktioniert er? Genau. Machen wir mal ein bisschen mit Basic oder was auch, oder irgendwie irgendeiner Sprache rum, damit Leute schon mal grundsätzlich sehen, hey, das, ich muss es nicht verstehen, aber ich kann es verstehen, wenn ich es will. Genau. Und das wird im deutschen Schulsystem nicht vermittelt, was angesichts der Durchdringung von Computern eine absolute Katastrophe ist.
Ich habe mir lieber den Chemie gemacht.
Darüber habe ich erst gerade, das habe ich gerade erst halt beschrieben, weil wir wie gemerkt haben, okay, das spielt irgendwie eine Rolle, wurden halt öfter oder ich zumindest mit dieser Debatte konfrontiert und habe auch meine eigenen Gedanken dazu gemacht und ich stimme damit überein und ich denke vor allem dieses Argument, du weißt nicht, was du verpasst, wenn du dich programmierst, das ist halt so eine wichtige Geschichte. Also man müsste eben auch näher bringen, wenn ihr das abwählt in der 8. Klasse, zum Beispiel, wofür auf jeden Fall die Möglichkeit da sein sollte oder 7. oder generell, dann solltet ihr zumindest wissen, was ihr da abwählt. Und ja, ich stimme damit überein. Es ist also mein ITG-Unterricht, ich hatte eine 4, gerade so eine 5 vorbeigeschrammt oder so. Und jetzt lerne ich das Sam da, weil es halt einen anderen Ansatz gibt oder weil ich auch das lerne, was ich möchte und halt nicht Excel und GIFs kopieren in noch hässlichere GIFs irgendwie einfügen. Das hört sich eben.
Ja, also ich möchte zum Informatikunterricht noch kurz was sagen. Ich finde es auch schade, dass es keinen verpflichtenden Informatikunterricht gibt. Die Qualität des Informatikunterrichts ist allerdings hier in Deutschland stark unterschiedlich. Es hängt immer vom Lehrer ab. Das Problem, das wir haben, ist, dass die meisten Lehrer, die Informatik unterrichten, Quereinsteiger sind, die halt vorher Mathe oder Elektrotechnik oder sonst irgendwas unterrichtet haben und von der Materie selber nicht wirklich Plan haben. Ich hatte da Glück, vor 13, 14 Jahren, als ich in der Oberstufe war, hatte ich einen Informatiklehrer, der uns halt Prozessorarchitektur beigebracht hat, Algorithmen, Datenstrukturen bis hin zur Kryptographie. Also das war echt okay. Aber es war halt leider die Ausnahme.
Wir haben da außen noch eine Meldung. Oder
du bist zu spät. Fiona, du hast gerade eben gesagt, dass bei dem Staatstreuer, ne, dass du dich gerne wehren möchtest und dass du deswegen auch unter anderem programmieren lernst oder auch Assembler lernst. Glaubst du, du kannst dich jetzt wehren?
Ja, ich schreibe einfach Donatrojaner in Assembler. Nein, aber ich glaube, der erste Schritt ist zu erkennen, inwiefern das zum Beispiel gegen meine Grundrechte verstößt. So, das nachvollziehen zu können, um daraus auch irgendwie ein Potenzial zu entwickeln, mich in Zukunft zu wehren. Darüber hinaus, klar, ich könnte vielleicht, das ist natürlich perspektivisch, das ist auch, das könnte ich wahrscheinlich im Moment noch nicht, aber ich arbeite darauf hin. Ich könnte mir vielleicht schon irgendwann ein Programm schreiben, das sowas abwehrt. Ich könnte irgendwie auch Abwehrmechanismen selber bauen. Ich könnte das erkennen, wenn ich so einen hässlichen Staatsbürger auf meinem Computer habe.
Also es gibt ja tatsächlich Programme, die haben halt die Welt verändert, also BitTorrent zum Beispiel. Aber Leute, die solche Programme geschrieben haben, die haben es halt nicht irgendwie von jetzt auf gleich gemacht und die haben üblicherweise so 10, 20 Jahre Vorlauf oder so. Also wenn jemand, keine Ahnung, wie halt Bram Cohen oder Stallman oder sonst noch was, irgendein Programm macht, das halt die Welt verändert, dann wird das wahrscheinlich nicht 1 oder 5 Jahre, nachdem die Person programmieren gelernt hat, passieren. Aber so einen kleinen, keine Ahnung, ich will mal dies oder jenes erledigen, kann man sich schon ermächtigen.
Aber es trägt auch schon ein bisschen dazu bei, dass man die Ehrfurcht vor diesen Machtapparaten verliert. Das heißt, also was wir auch mit der Angst, die man davor hat, irgendwie Geräte auseinanderzunehmen oder da rumzuspielen, gehört haben, das ist, glaube ich, also das ist ja gerade Teil dieser Erfahrungskultur, dass man Angst davor hat und glaubt, dass da irgendwie, da explodiert vielleicht was, wenn die Einsprache und so.
Da sind nur die Besten datieren.
Und genau, diese Angst, dass man nicht traut, sich da reinzustechen, die geht an sich halt schon ein bisschen weg, wenn man ein bisschen Ahnung davon hat. Und da sieht man dann auch eher in so etwas wie den Bundesfeuer nicht ein komisches Zauberstück, was von irgendwelchen Genies gemacht wurde, sondern fliegt einfach banal ein Stück profane Kriminalität her.
Ich
Ja, zu diesem Wehren nochmal, also ja, genau das, was du sagst. Man verliert diese Ehrfurcht auch davor. Zweitens möchte ich allerdings noch hinzufügen, ja, Programmieren ist sehr wichtig dafür. Ich finde auch wichtig, dass zum Beispiel grundlegende Kenntnisse, wie funktionieren Netze und wie funktioniert es, wenn ich jetzt eine Verbindung irgendwohin aufbaue. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen einen Einsteiger-Tech-Talk zum Thema SSH-Grundlagen gehalten und habe einfach mal mich hingestellt und erzählt, so Leute, guck mal, hier könnt ihr euch auf den Rechner einloggen und da Befehle ausführen, als wäre es euer eigener so. Also einfach, und hier funktioniert es mit den Keys und so, damit es sicher ist, damit dann ihr nicht irgendwie einen Key ohne Passwort habt und dann irgendjemand den benutzen kann und bla. Also wirklich so die grundlegenden Sachen. Ich dachte mir, ja, ich mache das für unsere Erstsemester und nachher war da ein Rieseninteresse da, hätte ich nicht für möglich gehalten. Also ich finde halt, solche Dinge gehören auch dazu, in dieses sozusagen diese Herrschaftsstrukturen halt aufzubrechen, ja, wenn man es so will. Also ja, natürlich, Programmieren gehört da genauso dazu und das kann halt verschiedene Formen haben. Ich finde halt dieses Vorträge halten auch eine ganz coole Sache.
Ja, das stimmt. Und natürlich ist so ein Stück Code weitestgehend, also wenn es um Herrschaft und so weiter geht und Vernetzung, weil es geht wertlos, wenn ich es nicht vernetze. Du kannst ja dann kontrollieren in Zukunft. Also eigentlich ist das wirklich wichtig. Wir haben das noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass wir da vielleicht auch mal eine Session machen sollten. Du kannst dann halt kontrollieren, ob wir das wirklich gemacht haben.
Du kannst ja ein eigenes Blog schreiben, C.
Was mir einfällt, also was ja auch glaube ich spannend war, dass wir mit Assembler angefangen haben. Denn man kann, also ich habe den einen, zum Beispiel Tutorials wird einem halt irgendwie banal Programmieren beigebracht. Und jetzt kannst du irgendwie ein Programm machen, was eine Schleife macht, was dann irgendwie ganz viele Flaschen Zählreime ausgibt oder so. Bei Assembler kommt man ja nicht umhin, irgendwie gleich ganz viel Kontext noch sich überhaupt erstmal zu erarbeiten, den man normalerweise eben unter Abstraktion wegbindet. Und äquivalent ist das, glaube ich, mit ganz vielen Geschichten, wo wir irgendwie in einer Welt leben, in der es irgendwie total natürlich ist, dass wir Internet haben und so weiter. Aber ganz banale Sachen wie, was ist ein Server oder so, können, glaube ich, die meisten heute eigentlich gar nicht erklären, wenn sie mal nicht fragen.
Und das finde ich auch für uns Nerds so wichtig. Also wie gesagt, mich hat es total gewundert, dass einfach so viel Interesse da war, weil es vielen von uns so natürlich vorkommt, diese Sachen zu wissen. Und das einfach mal es irgendwie nicht ist, selbst bei anderen, also bei mir halt dann in der Uni, bei anderen Studierenden dann in dem Fall.
Weil das ist halt das wirklich Spannende, das kommt halt dann, das merkt man tatsächlich erst, wenn man Leuten sowas beibringt. Also dass die Leute dann Fragen stellen, die man gar nicht erwartet hätte und dass die Unwissenheit halt meistens in ganz anderen Bereichen liegt, als man vermutet. Also deshalb können wir das eigentlich nur empfehlen, dieses Leuten was beibringen, weil man dadurch halt selbst sehr viel, also nicht nur, dass man die Programmierfragen und so dann besser lernt, sondern weil man tatsächlich sehr viel besser abschätzen kann, wie verstehen das die Menschen um mich herum oder wie verstehen sie es nicht.
Was würdet ihr sagen, wie viel Anteil daran, dass das irgendwie funktioniert mit euch, hat Bock? Und wie viel ist irgendwie ich fange bei der Assembler-Geschichte an. Also ich habe das ähnlich gelernt wie ihr, also ich habe auch relativ weit unten angefangen und das hat ganz gut funktioniert. Ich beschäftige mich aber momentan damit, einem 11-jährigen Kind das Programmieren beizubringen. Da bilde ich mir ein, sie ausreichend gut zu kennen und zu wissen, dass sie mir einen Vogel zeigt, wenn ich hier mit Assembler komme. Dagegen, wenn wir was bauen, womit sie halt irgendwie lustige Textphrasen aneinander generieren kann. Und das ist, wie bitte?
Hast du Lego Mindstorms?
Nein.
Ich meine zu Ende.
Jetzt habe ich aber so ein bisschen den Faden verloren. Also wenn sie was. Wenn sie was bauen kann, was direkt ein Resultat hat, das sie auch irgendwie geil findet, dann macht es halt Bock und sie will sofort weiterlernen. Während ich, wenn ich ihr mit irgendwie Zahlen komme oder ihr was über Register erzählt oder sowas, dann ist mich schon bescheuert. Also, was denkt ihr bei euch? Ist es der Bock am tiefen Einstieg oder ist das bei euch eher so ein Punkt, tief einsteigen ist auch der Weg?
Also ich glaube persönlich, also wir haben ja auch empfohlen, bringt das anderen Leuten bei, soll es nicht so deuten, dass man jetzt den erst besten Freunden oder Leuten, die auf der Straße irgendwie laufen, jetzt sagen, so, übrigens, ich habe es für entschlossen, du wirst das Assembler lernen. Du musst natürlich wohl irgendwie ein bisschen Sensibilität wahrscheinlich dafür haben, wo könnten Leute an was interessiert sein. Und es muss dann vielleicht nicht immer Assembler sein. Und vielleicht ist es sogar ganz legitim, Leuten, die in bestimmten Kontext haben, in JavaScript beizubringen. Aber ich glaube, man sollte einfach nur diese Offenheit haben, halt zu gucken, wo korrigieren jetzt meine Interessen, Leute zuzulabern mit etwas, mit deren Interessen etwas zu lernen, und diese Stellen muss man dann quasi ergreifen und sich dann darauf halt auch konzentrieren. Aber jetzt natürlich, jetzt allen auch denselben Lehrplan und so beizubringen, das ist natürlich dann auch schwierige Vorstellungen, da muss man irgendwie, wie wir jetzt der Schulfach deformieren, das glaube ich, wird wahrscheinlich nicht mehr kontraproduktiv sein.
Noch was? Ja, die können euch jetzt selber applaudieren.
Ja, vielen Dank.